Keine Ahnung.
Mit Klaus Kosanowski.
Willkommen, liebe Hörer, willkommen, Klaus, zu deinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung.
Hallo, Julia.
Heute ist der 23. September 2020. Heute wollen wir noch einmal über Irrtumskommunikation sprechen, allerdings in Verbindung mit politischem Handeln. Mit politischem Handeln ist hierbei nicht Handeln im Politiksystem gemeint. Wir möchten behaupten, dass das politische Handeln im politischen System, also vor allem in Gesinnungsgemeinschaften, wie zum Beispiel Parteien oder auch aktivistischen Vereinen und Aktionen, zum unpolitischen Handeln geworden ist. Hier sollten wir beschreiben, wieso wir das so beobachten können. Daran schließt dann auch die Idee an, wie man statt politisches Handeln in Gesinnungsgemeinschaften zu vermuten, sie in Faszinationsgemeinschaften versuchen könnte. Und an diesem Punkt kommt dann wieder die Irrtumskommunikation ins Spiel. Zunächst sollten wir aber den Unterschied zwischen Gesinnungs- und Faszinationsgemeinschaften herausarbeiten. Klaus, was fällt dir dazu ein?
Ja, Gesinnungsgemeinschaften, also Gesinnungsgemeinschaften ist das, was wir alle so kennen. Gruppen finden sich und sagen, sie verständigen sich darüber, dass sie Gleichgesinnte sind, dass sie gemeinsam etwas vorhaben, dass sie etwas tun wollen. Meistens wollen sie dagegen etwas tun. Bürgerinitiativen gründen sich, wenn beispielsweise ein Windrad gebaut werden soll. Studentengruppen gründen sich, was gegenwärtig ja mal wieder durch die Presse geht, ist, wenn Alice Schwarzer irgendwo, es war in Wien, einen Vortrag halten will, dann gründet sich spontan eine studentische Gesinnungsgemeinschaft, die dann den Vortrag verhindern will von Alice Schwarzer, weil sie was gegen Moslems hat und weil sie einen veralteten Feminismus vertritt und so etwas. Und dann wollen sie gemeinsam vorgehen. Also Gesinnungsgemeinschaften gründen sich überall da, wo man sozusagen Gemeinsamkeit, wo die Beteiligten sich über Gemeinsamkeiten verständigen und dann meinen, sie könnten gemeinsam handeln. Wir kriegen das schon in der Schule beigebracht. Auch da wird dann ganz schnell versucht, ich erinnere mich daran, dass dann behauptet wird, es gäbe eine Klassengemeinschaft. Zufällig, du kommst in die Schule, also in die 5. Klasse, ich kann mich daran noch erinnern, du kommst zufällig mit anderen Leuten zusammen und als erstes, was dir die Lehrer erzählen, ihr bildet jetzt eine Klassengemeinschaft. Ich kannte die anderen gar nicht, war gerade 10 Jahre alt. Ja, das kriegst du gleich beigebracht. Ne? Mhm. Gemeinschaft, da sei eine Gemeinschaft und das und mit denen hast du was gemeinsam. Und wie wenig das stimmt, kann man dann sehen, wenn dann die Schule zu Ende ist, also die Stunde, der Schultag zu Ende ist. Da gehst du nach Hause und dann triffst du dich nur mit denen, die du kennenlernen willst.
Ja, genau.
Bilden sich Klick und die anderen willst du eben nicht kennenlernen. Na, Gesinnungsgemeinschaften. Gesinnungsgemeinschaften bilden sich überall. Parteien sind natürlich Gesinnungsgemeinschaften. Vereine kennen wir ganz viel. Man verständigt sich über Gemeinsamkeiten aller Art. Dann, ja, das Erste, was sie dann machen, ist zum Beispiel, Loriot hat das dann so schön karikiert, ne, die Gesinnungsgemeinschaft, die Verankerung der Themen Frau und Umwelt im Karnevalsgesang. Ja, ja. Das ist lächerlich, aber im Grunde ist das gar nicht lächerlich. So findet das ja tatsächlich statt.
Ja, das stimmt.
Und dann gründen sie erstmal eine Satzung, dann eine Tagesordnung. Und Gesinnungsgemeinschaft. Und dann meinen sie, das sei politisch. Das würde politisches Handeln bewirken. Oder das sei politisches Handeln. Protestieren sind so Gesinnungsgemeinschaften. Das sind es dann so Massenveranstaltungen.
Ja, aber auch konkrete Versuche der Einflussnahme. Also irgendwelche Politiker anschreiben und sie, also Lobbyismus betreiben.
Ja, genau. Also genau so. Also woran ich mich auch noch erinnern kann, was auf mich damals sehr peinlich wirkte, ist, wenn auf einmal Wissenschaftler anfangen, Gesinnung zu organisieren.
Science, March for Science und so
Scherze. Das, ja, aber schon. Ich kann mich erinnern, dass ich mal auf einem Kongress war. Das war irgendwann in den 90er Jahren. Auf einem Kongress und dann anschließend wurde eine Resolution verabschiedet. Da ging es um, das war in den 90er Jahren, da ging es darum, dass da irgendwie, das war damals, wo diese Ausschreitungen da in Mölln und in Lichtenhagen waren. Das war Anfang der 90er Jahre war das.
Es waren doch rassistische Straftaten da irgendwie.
Ja, genau, da haben die so Ausschreitungen organisiert in Rostock, Lichtenhagen und in Mölln und da ging da mal das ging mal durch die Presse. Und dann hatten also die Wissenschaftler an einem Kongress Ethnologen, also eine Resolution verabschiedet, also eine Protestnote oder eine Aufforderung an das Ministerium. Und dann saßen ungefähr 300...
Was hat die ausgesagt? Was wollten die?
Ja, man sollte etwas gegen diese Gewalt unternehmen.
Aha, okay.
Und dann saßen, ich weiß nicht, 300, 400 erwachsene Menschen im Raum und sie, 300 oder 400 Leute waren es, die da so im Raum, in so großen Hörsaal. Und sie versuchten so eine gemeinsame Formulierung.
Ach du Schande, das kannst du vergessen.
Wo ich, also ich habe am Anfang fand ich das witzig, aber dann, das dauerte bestimmt so eine Stunde. Und irgendwann fing ich an, doch festzustellen, das geht eigentlich gar nicht. Nee, weil also jeder hatte sozusagen noch eine andere Silbe, die noch.
Ja, aber bei so einer Gruppengröße kannst du das vergessen.
Das also ist schon, dummes Zeug. Also wirklich,
schon bei 10 Leuten wird es schwierig.
Also schon bei 10 Leute, gemeinsame Formulierung. Und vor allen Dingen, es ging dann wirklich nur noch um Silben. Also irgendwann hatten sie nur noch um Silben diskutiert. Also um, ne, oder um Stellung von Worten, in welcher Reihenfolge die Worte gestellt werden sollten. Und so. Wo ich dann dachte.
Das erinnert mich an unsere Satzungsdiskussion oder allein schon die Tagesordnung oder überhaupt die Versammlungsordnung beim Parteitag.
Ja, genau.
Also das war genauso ermüdend.
Das ist. Ne, und ne, also wo ich doch damals dachte, so, warum lassen Sie es nicht einfach? Denn was soll es denn auch?
Mhm. Und das ist was also, gut gefühlt, was getan zu haben.
Ja, aber, ja, eben, genau, das ist so Voodoo. Ne, das ist so, das grenzt meistens eben nur an Voodoo, ganz genau. Voodoo heißt so, man tut so, als ob man etwas tun könnte. Also man verständigt sich eigentlich sozusagen nur noch symbolisch darüber, dass man mit den Dingen so nicht einverstanden ist, bestätigt sich das gegenseitig, das sind so Vergewisserungsroutinen. Und dann gehen sie wieder nach Hause.
Aber das ist so wirklich so ein Automatismus. Also ich meine, neuerdings suche ich ja immer nach lustigen Facebook-Gruppen. Und ich meine, ich habe ja zum Beispiel einen kleinen Hund, ein Habaneser ist die Rasse. Und ich hatte vor Jahren, gab es schon eine Havaneser-Gruppe irgendwie, die dann darum geht, über den Hund zu sprechen und Pflege und was das alles damit zu tun hat. Und dann mittlerweile haben sich halt mehrere Havaneser-Gruppen rausgebildet. Also eine Gruppe, wo Havaneser, ob kurz oder langes Fell, ist egal. Also ja. Und das wird so absurd, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal mit Facebook zu tun hatte, hatte ich damals auch schon mal geguckt. Und da war wirklich die entscheidende Diskussion in dieser Havaneser-Gruppe war, dürfen Havaneser kurzes Fell mit kurzgeschorenem Fell rumlaufen oder muss man das, weil die wachsen ja natürlich, wächst das Fell sozusagen, also die sind so gezüchtet, dass das Fell halt unendlich weiter wächst. Also die irgendwann bei 15 Zentimeter hört es auf, aber im Prinzip ist es so nachwachsendes Fell so. Und dann haben die sich wirklich da ewig darüber diskutiert, ob man das jetzt abschneiden soll oder nicht. Und dann haben sie am Ende mehrere Gruppen gebildet und eine Gruppe heißt halt, ja, egal ob kurz oder lang, wir lieben alle unseren Hund. und das gibt's jetzt nun auch in allen möglichen anderen Bereichen und es gibt immer diese Abspaltung zu solchen Grundsatzfragen und dann, ja. Wir sind aber dafür und wir sind aber dagegen und genau. Boah.
Ja,
und das ist aber eigentlich finde ich es auch, also ich meine, das zu beobachten ist natürlich witzig, aber auf der anderen Seite finde ich es eigentlich auch gesund für sozusagen für die eigenen, wenn man halt so eine Gruppe mag oder dass sich da so eben da austauschen will oder Beratung braucht oder sowas. Dann ist es natürlich gesund, sich dann auch abzuspalten und zu sagen, naja, nee, bei uns ist diese Diskussion erledigt, so, wir können weitermachen.
Naja, aber womit dann? Ne? Aber sie fangen dann sozusagen mit der nächsten Routine wieder von vorne an. Ne? Diese Gesinnungsgemeinschaft, was es ja natürlich auch gibt, also wir kennen Parteien, natürlich Vereine, Bürgerinitiative, aber eigentlich auch Sekten vor allen Dingen. Auch Sekten bilden ganz schnell Gesinnungsgemeinschaften. Und was mich an Sekten am meisten fasziniert, ist, warum da die sich, also insbesondere dann, wenn die da anfangen, sich gegenseitig mit ihren höheren Wahrheiten zu belästigen und zu bedrängen, warum das so greift in solchen Sekten, ne? Warum die nicht einfach aufhören damit? Insbesondere dann, wenn dann auch wenn dann Ausbeutung stattfindet, wenn dann, ne? Wenn dann Nötigung.
Was denn? Scientology zum Beispiel.
Ja, da ist es dann ja, da sind es dann ja schon Konzerne. Das ist ja schon, da geht es ja dann immer auch schon um was, weil es da ja dann auch um Geschäfte geht. Aber ich meine noch viel einfacher, in so kleineren Gesinnungsgemeinschaften.
Ja, aber da geht es doch auch um Lebenschancen.
Ja, richtig, natürlich. Ja, richtig, ja, ganz genau. Natürlich, darum geht es dann eben. Aber das merken die dann irgendwie nicht. Und das ist ja das Interessante, wie dann solche Erpressungsmechanismen greifen. Ne? Und das finde ich einfach eigentlich faszinierend. Deshalb frage ich mich immer, wie solche Sekten überhaupt zustande kommen. Also, dass sie sich, wenn sie erstmal zustande kommen, dass sie dann auch wachsen können und so. Diese Mechanismen leuchten mir schon ein. Aber wie wird jemand zum Guru? Ne? Also wie passiert ist, dass in einem selektiven Geschehen sozusagen irgendwelche Adressen oder eben einzelne Menschen sich heraussortieren, von denen gesagt wird, boah, der da, guck mal.
Na, mir fällt da jetzt zum Beispiel der Drosten ein. Ich habe jetzt gelesen, gestern oder so, der kriegt jetzt das Bundesverdienstkreuz.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch so ein selbstverstärkender Effekt. Also ich meine, man muss sich ja überlegen, der Typ hat erstmal nichts anderes gemacht, als einen regelmäßigen Podcast über dieses Thema zu machen beim NDR. So.
Genau.
Und dann war er noch auf Twitter und war da sehr aktiv. Mehr hat er ja erstmal nicht gemacht.
Nee.
Also bis dahin könnte man sagen, naja, das war ein Wald- und Wiesen-Virologe wie jeder andere auch, so ungefähr.
Ja,
so. Und dann fing dann an, sozial das aber irgendwie so zu greifen und sich aufzuschaukeln. Und er wurde, und die Leute haben das, was er gesagt hat, irgendwie auf, also da so sozusagen, na, ich will jetzt nicht Resonanz sagen, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht in dem Kontext, aber so ein bisschen hat sich das so aufgeschaukelt. Und die Leute haben sozusagen, sind ihm hinterhergelaufen. Also haben gesagt, ja, hast du den Podcast von Drosten gehört? Ja, ich kenne doch die, mir sind noch diese Diskussionen im Büro, sind wir noch im Ohr, wo die Leute dann auch so darüber gesprochen haben. Und dann findet auf einmal so eine Multiplikation statt. Also dann wird er eingeladen, dann hören ihn noch mehr Leute. Und dann kriegt er irgendwann, weil er ja, und den Leuten fällt nichts anderes ein, als das auf die Person zuzuschreiben und zu sagen, jawohl, der Typ ist irgendwie aus irgendwelchen Gründen genial, dem drückt man jetzt das Bundesverdienstkreuz auf.
Ja, in Wirklichkeit ist das nur ein Zufallsergebnis durch Massenmedien.
Ja, genau. Aber das fällt halt nicht auf. Also man hängt sich da dran und sagt, und ich höre meine Kollegen noch, die sagen, ja, der Drosten, was der Drosten erzählt, das verstehe ich, das hat halt Hand und Fuß und so bla bla bla. Und dann denke ich mir so, ja, okay, aber was ist dein Vergleich?
Ja, genau.
Ich dachte, welchen Star-Virologen hast denn du noch? Und dann fingen sie ja an. Und dann fing es an, interessant zu werden, weil dann fing an andere an und sagte, ja, nee, er glaubt ja eher dem Kekulé.
Ja, ja.
So. Und dann ging es los. Ja, warum ist jetzt der Kekulé und nicht der Drosten?
Das so? Ist wieder, und die reden dann über wie Dortmund und Bayern München, ne? Genau.
Ja.
Jeder ist so, ja, genau. Na gut, aber Gesinnungsgemeinschaften. Ja. Also Gesinnungsgemeinschaften erfreuen sich großer Beliebtheit. Ja, und das bricht sich daher runter, also in Sekten, aber auch in Hobbyveranstaltungen oder so etwas, ne? Hobbygemeinschaften, die sich bilden und immer sich verständigen über dass sie Gleichgesinnte sind in irgendeiner Hinsicht. Naja, und dann politisches Handeln besteht dann in solchen Gesinnungsgemeinschaften, dann, ja, man meint, man müsse etwas durchsetzen oder man könne etwas durchsetzen. Also es geht bei politischen Handeln ja immer um Verbindlichkeiten und um Erwartung auf Verbindlichkeit und um Erfüllung auch von Erwartungen, dieser Erwartung. Also es geht ja nicht nur darum, Erwartungen auf Verbindlichkeiten aufzuwerfen, sondern sie müssen ja auch irgendwie erfüllt werden. Auch das ist ja dann politisch. Also nicht nur Versprechen zu machen oder so, sagen wir, sondern auch zu halten. Mhm. Also dass die Herstellung von Verbindlichkeiten, nämlich dann, und das ist ja dann das Interessante, wenn man eben davon ausgeht, dass die Beteiligten eben gerade nicht mitmachen müssen. Das ist ja anders in der Ständegesellschaft. Die haben nicht politisch gehandelt, in einer Ständegesellschaft.
Ist wirtschaftliches Handeln dann, wenn man Kunden- und Lieferantenbeziehungen eingeht, dann auch politisches Handeln?
Ja, das wird dann häufig versucht. Also das wird ja häufig versucht, diese Fair Economy, wie heißt es denn?
Fair Pay und so.
Ja, genau. Da wird dann gesagt, über Gesinnung das herzustellen. Da wird dann gesagt, also da kannst Kaffee fair gehandelt oder was auch immer. Oder es gibt dann so dritte Weltläden, da kannst du dann Jute-Taschen kaufen und irgendwelche Strohmatten. Kann sagen, die braucht eigentlich keiner. Aber es ist fair. Das heißt,
Da wird dann
über Gesinnung versucht, Verbindlichkeiten herzustellen. Und in gewissem Maße klappt das dann natürlich auch. Und die Verbindlichkeit besteht eben darin, dass gezahlt wird für eine Ware.
Ja, ja.
Aber die Tatsachen sozusagen werden sozusagen wieder nicht ernst genommen. Nämlich die Frage könnte ja lauten, wer braucht eigentlich irgendwelche Strohmatten? Oder wer braucht das eigentlich, wenn du sagen kannst, du hast schon genügend Pullover im Schrank.
Aber dass sowas funktioniert, sieht man ja zum Beispiel an diesen ganzen Vegetarier- und Vegan-Produkten. Also das könnte man ja wirklich beobachten, wie über die letzten 20 Jahre die Produktpalette immer größer geworden ist. Ja. Also weil da sozusagen nicht Gemeinschaft, aber sozusagen die Intention, also so diese sich durchgeschlagen hat in eine Ökonomisierung des Ganzen. Also man wird gnadenlos, wird jede Gesinnung im Prinzip als ökonomische Also fehlt nur noch die Linke und die Rechte oder die liberale Wurst. Die
ja, fehlt eigentlich das dürfte es längst geben. Und das hängt damit zusammen, dass natürlich immer mehr Menschen sozusagen in den Konsum verwickelt werden. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass sie alle Geld in der Hand haben. Jeder, also auch diejenigen, die nicht Erwerbsarbeit leisten, haben genügend Geld in der Hand, beispielsweise Kinder. Genau. Schon Kinder haben so viel Geld in der Hand, ne, Taschengeld oder so, dass sie als Konsumentengruppe in Frage kommen. Und das ist ja das, was sozusagen diese ganzen Feministinnen nicht begreifen. Feministinnen haben sich in den 70er Jahren darüber empört, dass Frauen beispielsweise gar nicht als Konsumentinnen angesprochen worden sind von der Werbung, was ganz häufig auch so war. Warum nicht? Antwort, sie fielen nicht auf als Konsumentinnen, eben weil sie nicht erwerbstätig waren, viele Frauen. Viele Frauen waren nicht erwerbstätig. Und deshalb fielen sie nicht als Konsumentinnen auf, deshalb wurde für sie auch keine Werbung gemacht.
Ja.
So, logisch. Und das änderte sich in dem Augenblick, wo alle, dann seit den 70er Jahren Ende, hat sich das dann geändert. Aber nicht etwa, weil eine Frauenemanzipation stattgefunden hatte, sondern über Konsum fand die Emanzipation statt. Und dasselbe haben wir heute. Warum, dasselbe wiederholt sich heute mit Flüchtlingen. Flüchtlinge werden deshalb nicht sozusagen haben deshalb ein Emanzipationsproblem, weil sie sozusagen in der massenmedialen Berichterstattung eben immer nur als irgendwelche auffallen, denen geholfen werden muss. Dass sie fallen nicht auf solche, als solche auf, die dadurch, dass sie Geld ausgeben könnten, anderen helfen könnten. Also sprich als Konsumenten. Ja. Fallen die nicht auf, weil sie haben, ne? Sie werden sozusagen
von der Geld.
Genau. Sie werden sozusagen nicht erkannt als eine Kundengruppe, denen man was verkaufen kann, weshalb sie auch nicht in der Werbung vorkommen, weshalb auch keine Ästhetisierung stattfindet und so weiter. Und deshalb fallen sie nur als solche, auf denen man helfen müsste. Mhm. So, darauf reagieren dann die einen mit Betroffenheit und wollen dann helfen und die anderen mit Abscheu und sagen, davor muss man Angst haben. Aber wie auch immer, sie fallen halt nur nicht als Konsumenten auf. Sie sind keine. Ja? Und darüber vollzieht sich die Emanzipation und nicht darüber, dass irgendwie Frauen ein Bewusstsein darüber entwickeln, dass sie Frauen sind, wie das Feministinnen manche kennen. Nee. Darüber nicht. Nee, einfach nur dadurch, dass sie sozusagen, weil sie gewerbstätig waren, Geld hatten und ausgeben konnten. So, ne, dadurch und sonst durch nichts anderes. Und das wiederholt sich jetzt auf einmal mit so Veganern und so etwas. Ne, da passiert ja nur, dass junge Leute genügend Geld in der Hand haben, beziehungsweise Geld hergeben möchten. Und jetzt erforschen die, wofür wollen sie es denn ausgeben? Und dann zum Beispiel dafür. Und dann findet sich natürlich auch eine entsprechende Ästhetisierung, Werbung und dann eben auch Geschäfte.
Das heißt, also sagen wir mal, im Klassischen wäre politische Handlung immer auch mit einer Gesinnung verknüpft.
Also, das ist ja unsere Vermutung, das stimmt aber nicht. Also wir würden ja glauben, dass Verbindlichkeiten über Gesinnungen hergestellt werden, aber es ist nicht so.
Nee.
Es ist nicht so. Also das ist nämlich genau der Fall. Also deshalb glaubt man ja. Man glaubt dann ja, weil durch den Vollzug der Kommunikation jetzt tatsächlich ja sehr wohl auch ein Einverständnis, also auch ermittelbar ist, glaubt man nun. Also das passiert ja. Ne? Klar, über Kommunikation kommen Vereinbarungen zustande und kommen Einverständnisse zustande und kommt auch eine Verständigung darüber zustande, dass man offensichtlich irgendwie was gemeinsam hat oder so etwas. Und wenn das passiert, dann könnte man ja vermuten, die Gemeinsamkeit oder die Vereinbarung oder das Einverstandensein, das geht der Kommunikation voraus.
Ja, genau.
Aber weshalb man sozusagen jetzt kommuniziert darüber, dass ich nur noch Gleichgesinnte suche, damit das dann klappt.
Wenn jetzt zum Beispiel ein ganz stinknormales, also mal abgesehen von diesen Gesinnungssachen, also zum Beispiel ein ganz normales Kundenlieferantenverhältnis zustande kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder an meinen Job denke und denke, wir suchen jetzt einen neuen Lieferanten für irgendein Bauteil, dann ist es scheißegal, was der denkt, was der fühlt, was da sonst, sondern erzählen sozusagen nur die nackten Zahlen, was kostet es, wie viele Stückzahlen und was für eine Qualität. So. Also wir haben da bestimmte Machbarkeitsanforderungen an bestimmte Bauteile, bla bla bla. Und das bedeutet, dass da was zustande kommt, da ist alles andere egal. Was der Mensch will und tut und was er sich wünscht und so weiter, das spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr gutes Gegenbeispiel dafür, dass es eben so schnurzpipigal ist, was der wählt oder wie auch immer.
Ja, genau. Also fragen wir mal nach der politischen Dimension von sozialen Systemen. Es gibt also gerade von Funktionssystemen. Jedes Funktionssystem, so das kommt, dieser Gedanke taucht bei Luhmann nicht auf. Den habe ich mir mal selber zurechtgelegt. Es gibt sozusagen, jedes Funktionssystem bildet immer auch eine politische Dimension aus. Also das heißt, die politische Dimension ist, wie erzeugt sozusagen seine eigenen systeminternen Verbindlichkeiten. Also eine politische Dimension der Justiz, eine politische Dimension der Wirtschaft, eine politische Dimension der Kunst, eine politische Dimension der Politik. eine politische Dimension. Was könnte die politische Dimension der Wirtschaft sein? Das ist klar, die Selbstreferenz beziehungsweise auch die Selbstreferenz und das, der, das, also das, woran sich sozusagen die wirtschaftliche, das wirtschaftliche Geschehen orientiert, ist natürlich auf die, das hast du beschrieben, logisch, die Unterschied von Zahlung und Nichtzahlung. Mhm. Das ist sozusagen die Selbstreferenz. Darauf bezieht sich. Aber trotzdem hat es eine politische Dimension. Aber das ist eine rein interne Sache. Die politische Dimension der Wirtschaft scheint mir zu sein, wenn man drüber nachdenkt, glaube ich, die Arbeitsteilung. Das ist nämlich das Verbindliche. Also das heißt, über die wirtschaftliche Tätigkeit wird Arbeitsteilung hergestellt und das gelingt sehr verbindlich.
Ja, darauf kann,
das gelingt sehr verbindlich. Die Arbeitsteilung, die politische Dimension der Ökonomie scheint mir Arbeitsteilung zu sein, beziehungsweise die Herstellung von Arbeitsteilung und die Einrichtung.
Weil sozusagen Erwartungen, lass uns nochmal auf den Begriff zurückgehen, du hast vorhin gesagt, wie hast du es gesagt, weil Erwartungen auf Verbindlichkeiten erfüllt werden.
Genau, es geht ja um die Sache, ne? Wie kommst du zurecht? Also und Antwort, du kommst da eigentlich gar nicht zurecht, sondern du brauchst ja eigentlich jemanden, der mitmacht, beziehungsweise ja, der mitmacht oder der dich beliefert auf irgendeine Art und Weise. Genau. Das ist ja genau das, was diese Wirtschaft hinkriegt. Ein globales Liefernetzwerk, wo keiner ein Erstproduzent ist. Also keiner kann etwas produzieren,
ohne dass es jemand anders gibt.
Genau, ja. Der keinen Lieferanten hat. Jeder. Ja. Also das muss man sich wirklich vorstellen. Ja. Jeder, das geht, wie weit das geht, das muss man sich vorstellen. Hier unser Bauer, der züchtet Rinder. Davon lebt er, aber was er macht, ist auch, er hat in seinem Stall auch noch ein bisschen Platz für seine Nachbarn, für sich selber und für seine Nachbarn mästet er 2-3 Schweine. Das ist also praktisch für den Eigenbedarf. Das ist nicht kommerziell. Er darf das züchten und er darf die auch schlachten, das darf er selber machen. Aber die Ferkel, die züchtet er nicht selber, weil er sagt, die kauft er sich. Also die Ferkel, ich weiß jetzt nicht, was er für ein Ferkel bezahlt, vielleicht 100, 200 Euro oder irgend sowas, weil er sagt, wäre so aufwendig, das selber zu machen, dass es nichts bringt. Dass er also sozusagen, also auch das Ferkel selber, obwohl er es ja selber züchten könnte, mit den Rindern macht das ja. Ne? Aber ja, genau. Aber warum? Weil da hat er natürlich 100 oder so.
Aber für 1-2, das lohnt sich halt eben nicht.
Nee, weil er sagte, er kann sich lieber, ich weiß jetzt nicht, was so ein Ferkel kostet, aber er kann sich lieber 3 Ferkel kaufen, die selber mästen. Das lohnt sich. Ne? Soweit geht das. Also sozusagen auch der Bauer, der in der Ständegesellschaft sozusagen ja der Erstproduzent gewesen ist, der produziert sein eigenes Getreide. Genau. Und auch sein eigenes Saatgut wird alles durch Lieferanten gemacht. Und
selbst wenn man jetzt an Rohstoffe denkt, also wenn man sagt, genau. Naja, aber irgendwer haut ja das Erz aus der Erde, ja, aber der braucht Werkzeug.
Genau.
Das heißt, der muss sein, und der baut ja sein Werkzeug nicht selber.
Das der
heißt,
kann der, das nicht selber bauen. Nee.
Genau. Nee.
Und diese Erwartungen darauf, also sozusagen, dass dir geholfen wird, so könnte man sagen, ne, das ist sozusagen die politische Dimension, und zwar nach demselben Schema von Zahlung und Nichtzahlung, ne, dass dir geholfen wird, dadurch, dass Zahlungen erfolgen oder Erwartungen erfolgen können, das würde ich sagen, ist die politische Dimension, nämlich Arbeitsteilung. Der Kunst, da würde ich sagen, also was wäre die politische Dimension? Und übrigens, das übrigens kann auch unterbleiben, nur gerade in der Wirtschaft, also die Arbeitsteilung könnte auch unterbleiben. Aber das geht dann natürlich sehr schwer. In der Justiz, was ist die politische Dimension der Justiz? Da würde ich sagen, das ist die Erwartung auf Gerechtigkeit. Und die dürfen regelmäßig scheitern, weil wir ein Rechtssystem haben, das eine Trennung kennt von Recht und Gerechtigkeit. Ja? Klar, die Leitdifferenz ist Recht-Unrecht. Aber die politische Dimension scheint mir Gerechtigkeit zu sein. Das scheint mir bei der Urteilsbildung nicht selten, bei der richterlichen Urteilsbildung nicht selten eine Rolle zu spielen.
Und dann merkt man das in dem Moment, wo es zum Beispiel massenmedial stattfindet. Also dann kommen solche Überlegungen mit rein. Und dann wird immer wieder die Frage gestellt, ist das jetzt in Ordnung oder nicht?
Genau.
Also wenn sich dann der Richter, weil er merkt, das wird massenmedial beobachtet, seine Entscheidung, dann fängt er nämlich an mit solchen Überlegungen.
Genau.
Und vorher macht er das nicht.
Genau. Wenn das irgendwie in den Massenmedien auftritt, ne? Und dann kommen ja auch solche Abwägungen zustande, wo man sich ja fragt, ne? Kann das eigentlich angehen, etwa Kindesmisshandlung, Kinder zu vergewaltigen, wie das bestraft wird und welches Strafmaß es da gibt und vergleicht das Strafmaß mal mit Geldfälschung beispielsweise.
Ja, genau.
Geldfälschung ist das ist wirklich das Kapitalverbrechen schlechthin. Also wenn du auch nur geringe Mengen Geld fälschst, also ne, Also selbst wenn du es auf primitive Weise tust, also selbst dann, wenn du sozusagen nur es einfach nur auf den Farbkopierer legst und nur den Versuch wagst,
ja, genau,
ne, da kommt so, also da wirst du schwer bestraft, das, ne, aber Kinder vergewaltigen wird nicht so hartnäckig verfolgt, ne, also das ist ja, ne, es geht ja auch, ne, und da, genau, fragt man sich ja schon, ist das noch gerecht, aber das ist ja genau das, was das Rechtssystem dann absorbiert, ne, es ist ja nicht so, das wird dann nicht abgewiesen, dadurch kommt ja auch sozusagen die Immunisierungsleistung des Systems zustande, dass es eben solche Fraglichkeiten eben nicht abweist, sondern im Gegenteil aufnimmt, um sich auf diese Weise dann zu reproduzieren, auch, also auch mit dieser Erwartung zu reproduzieren.
Und, ne, wie nimmt es die auf?
Indem es zugibt, dass man diese Dinge, dass diese Dinge zugegeben werden. Also und dann nach der gleichen, es wird zugegeben, es werden dann Forderungen auf Gesetze gestellt, es werden dann Forderungen auf Verfahren gestellt und so weiter. Und dann wird das diskutiert. Okay. Das muss nicht notwendigerweise dazu führen, dass sich daran etwas ändert.
Ja, hängen. Ja.
Nee, schon, aber es reicht, dass es absorbiert wird, also dass es nicht einfach abgewiesen wird.
Ah, okay, absorbiert meinst du im Sinne, es wird was getan, aber es muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass es, genau, an den Zuständen was ändert, okay.
Genau, genau. Es geht um dieselbe Vergewisserung, deshalb betonen sie beispielsweise bei den Gerichtsverfahren immer so, ob das so rechtsstaatlich ist. Ja, ja, das ist ja, so ist eben nun mal der Rechtsstaat, so ist nun mal der Rechtsstaat. Also diese Überbetonung,
ja.
Diese Überbetonung macht ja den Verdacht zulässig, dass es vielleicht gerade diese Überbetonung etwas verschleiern soll.
Ja.
Dass man nämlich es mit dem intransparenten Geschehen zu tun hat. Und dass das eigentlich, dass das sie selber auch nicht durchblicken. Und deshalb reden sie dann so unaufgefordert und so inflationär über die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens.
Ja. Aber nochmal ganz kurz zu der Arbeitsteilung im Wirtschaftssystem zurück. Du meinst mit Arbeitsteilung, da denke ich zum Beispiel, wenn ich an Kundenlieferantenbeziehungen denke, da denke ich zum Beispiel daran, dass wir mehrere Ansprecher, also wir haben zwar einen Lieferanten, einen spezifischen, und wir haben aber sozusagen innerhalb der Kommunikation haben wir mehrere Ansprechpartner für verschiedene Themen, also Einkäufer reden mit Einkäufern, Entwickler reden mit Entwicklern, es gibt zwar noch einen Projektleiter, zwei Projektleiter auf beiden Seiten, die sozusagen diese Schnittstellen auch kanalisieren, fokussieren und dann eben sagen, okay, Entscheidungen treffen, so machen wir es und so machen wir es nicht, aber trotzdem findet auch Kommunikation statt, zum Beispiel bei uns von einem technischen Projektleiter zu einem technischen Projektleiter auf der Lieferantenseite. Also ja. So, wir sind zum Kunden und, genau, und die reden miteinander und sprechen dann sozusagen technische Details, sprechen die ab. Und wenn es dann darum geht, irgendwelche Entscheidungen müssen getroffen werden, ob man so oder so löst und die können sich nicht einigen, dann gehen sie zu ihren Projektleitern und dann diskutieren die das aus und dann einigen sie sich irgendwie. So ist das Prinzip. Das meintest du mit Arbeitsteilung.
Genau. Und das eben muss nicht funktionieren. Aber es funktioniert eben. Und zwar über das Schema Zahlung nicht Zahlung, also sprich über Arbeitsverträge.
Ja.
Ne? Über Arbeitsverträge werden Aufträge erteilt und dann auf einmal organisiert sich ganz von selbst, ohne dass da irgendjemand was durchsetzen muss. Ne?
Ja,
da,
genau,
muss nichts durchgesetzt werden, sondern, nee, das setzt sich selbst durch. Die Arbeitsteilung setzt sich selbst durch.
Ja.
Da muss nichts durchgesetzt werden. Deshalb funktioniert das so zuverlässig. Also nicht nur die Arbeitsteilung funktioniert, sondern die Erwartungen auch. Also auch dann, wenn sie scheitern. Du kannst immer wieder von vorne anfangen. Ne, wer ist denn dafür zuständig? Ne? Und
ja,
wenn, dann hast du natürlich, hoffe ich, die Schwierigkeit, dass vielleicht keiner zuständig ist oder so. Aber auch dann, es funktioniert ja sehr zuverlässig. Das muss man eben sehen. Und das würde ich sagen, ist dann politisch. Politisch heißt hier, Erwartungen auf Verbindlichkeit können aufgeworfen werden, und zwar selbstverständlich, also keiner wundert sich darüber. Und sie können genauso mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erfüllt werden, wie auch scheitern.
Genau.
Oder
politischen ja.
Ohne dass sozusagen, ohne dass die Routine dadurch gestört wird, sondern dann fängt sie wieder von vorne an.
Also im politischen System fällt mir das zum Beispiel auf, diese Form der Arbeitsteilung. Also wir hatten das ja ganz stark, dass wir ins unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften aufgegliedert haben, die unterschiedliche Themen behandelt haben. Also ganz klassisch. Gesundheitspolitik, Wirtschaft, Sozialsystem, was weiß ich, irgendwie so. Innerhalb der politischen Partei um die Themen. Und dann gab es noch so Infrastruktur. Also zum Beispiel, wer kümmert sich um Parteitagsorganisation, über diese ganze Logistik? Wer kümmert sich um Plakate? Wer kümmert sich um Flyer und die Verteilung? Wer kümmert sich um, wie werden Plakate aufgehängt? Das waren dann meistens so Kommunalsachen. Also wir haben dann von der Bundespartei, die hat dann irgendwelche Plakate gemacht. Und dann hieß es ja, dann musste die Kommunalebene musste die dann bestellen und dann wurden die Dann hieß es, wer verteilt die? Und dann haben sich ganz schnell Leute gefunden, die dann eben zusammen auf Tour gegangen sind, um diese Plakate aufzuhängen. Mhm. So würde ich das zum Beispiel.
Ja, das sind dann so, zunächst Organisationssachen. Also über die Frage der politischen Dimension der Politik kommen wir gleich. Also lass uns noch weiter kurz durchgehen, also nur im Schnelldurchgang. Was ist die politische Dimension der Kunst? Ne? Also was, dann würde ich danach fragen, wie organisieren sich Verbindlichkeiten innerhalb der Kunst, also innerhalb der Kommunikation von Kunst? Verbindlichkeiten, die sich durchsetzen, beziehungsweise die akzeptiert werden, ohne dass das irgendjemand müsste. Das scheint mir Ästhetik zu sein. Also
ja, genau.
Die Wert- oder Geringschätzung von Zumutungen.
Ja.
Das funktioniert ja. Da kann man ja, deshalb funktioniert ja Antikunst nicht. Das geht nicht, weil nämlich auch da wieder die ästhetischen Empfindlichkeiten immer wieder auch berührt werden. Und das heißt, berührt heißt eben Abstoßung oder eben auch
Inklusion.
Wertschätzung, also sowohl ja. Abstoßung als auch Annahme, wird ja immer wieder ausprobiert. Und da steht schon, das ästhetische Empfinden wird damit zur politischen Dimension gemacht. Das muss nicht funktionieren, aber es funktioniert eben. Mhm. Ne? Und das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwelche Ideologien durchgesetzt werden. Da wird nichts durch.
Im Gegenteil.
Genau, da wird nämlich nichts durchgesetzt, sondern das setzt sich selber durch und funktioniert mehr oder weniger zuverlässig. Also sozusagen das ästhetische Empfinden, das Geschmacksurteil, könnte man sagen. Was wäre die politische Dimension der Wissenschaft? Die politische Dimension der Wissenschaft wäre die Tatsache, dass gelernt werden soll, tatsächlich akzeptiert wird. Also sprich, das Lernen, das ist, was in Gang kommt, wenn Wissenschaft in Gang kommt. Also wenn sozusagen diese Leitunterscheidung von wahr, nicht wahr, wenn die sozusagen auch noch auf etwas anderes gucken will. Die einfache Tatsache, dass du also dich als Student an die Universität einschreiben kannst, also immatrikulieren kannst, und die Tatsache, dass du in ein Seminar betreten darfst, und die Tatsache, dass du dann eine Hausarbeit schreibst, die dann der Dozent tatsächlich liest. Also das ist ja der Erfüllte, der macht das ja dann tatsächlich auch. Was auch immer da mal rauskommen soll.
Aber
ist ja zunächst egal, aber er macht es eben tatsächlich. Aber das müsste er nicht tun, in dem Sinne. Mhm. Er macht es eben, weil die Wissenschaft funktioniert. Die politische Dimension der Wissenschaft scheint ein Lernen zu sein. Und deshalb, gerade an der Wissenschaft kann man das dann sehr deutlich sehen, ist sie ganz hochempfindlich, wenn versucht wird, etwas anderes in die Wissenschaft als politische Dimension einzuführen. Also wenn zum beispielsweise Beispiel? Versucht wird, Gesinnung einzuführen als politische Aufgabe der Wissenschaft, ne? Dann wird er hochempfindlich, dann wird er sofort abgestolpert, das wollen wir nicht, deshalb sagen die dann, sie seien unpolitisch. Aber in Wirklichkeit lehnen sie.
Unabhängig, die unabhängige
Wissenschaft. Ja, genau. Ja. Aber in Wirklichkeit lehnen sie nur ab, etwas anderes zu einer politischen Dimension zu machen. Ist ja logischerweise. Deshalb hat beispielsweise dieser Marxismus in diesem Staatsapparat, also in dieser Wissenschaftsapparat, keine Chance gehabt, keine dauerhafte. Weil er nämlich meint, er könne etwas anderes als lernen. Etwas anderes als lernen. Aber
von was sprichst du jetzt?
Von diesem Marxismus, Leninismus.
Ja, ja, aber wo fand der Versuch statt? In der DDR oder was meinst du?
Ja, in der DDR natürlich, aber auch in Westdeutschland gab es ja auch eine ganze Menge marxistische, in den 70er Jahren, da gab es eine ganze Menge hier in Marburg, überall. Also gab es die in 60er und 70er Jahren. Nee, das hat alles nicht. Es gibt heute immer noch marxistische Professoren, das kann sein, aber das hat keine Chance. Und zwar deshalb, weil sie versuchen, etwas anderes durchzusetzen. Mhm. Sie versuchen, etwas durchzusetzen. Nämlich, sagen wir im vulgär-marxistischen Sinne, so eine Art historische Wahrheit. Ja, sie sagen, okay. wir kennen die Wahrheit der Geschichte und das muss jetzt hier durchgesetzt werden. Ah. Und da sträuben sich alle dagegen.
Ja, nee.
Nicht etwa, weil die sich grundsätzlich irren oder so. Das könnte, abgesehen davon, dass sie es wohl tun, aber das ist nicht der eigentliche Grund. Sondern der Grund ist, weil sie versuchen, etwas anderes durchzusetzen, als das, was die Wissenschaft von selber durchsetzen kann. Und was sie von selber durchsetzen kann, ist eben Forschung beziehungsweise Lernen.
Ja,
Lernen kann sie durchsetzen.
Genau.
Und da kann man mit Gesinnung nicht dazwischen kommen.
Also in den Naturwissenschaften oder MINT oder wie auch immer, das wäre das auch höchst lächerlich.
Ja, sicher ist es auch.
Also so der sozialistische Maschinenbau oder sowas.
Ja, das haben sie dann versucht. Das haben die Nazis dann ja auch versucht, eine deutsche Physik, weil sie die jüdische Physik abgelehnt haben. Das ist dummes Zeug gewesen.
Ja, ja, klar.
Und das funktioniert auch dauerhaft nicht. Also weil eben die politische Dimension der Wissenschaft eine andere ist. Und sich darüber sozusagen keine Klarheit verschaffen muss. Deshalb lehnen Soziologen deshalb lehnen die ab, dass Wissenschaft was Politisches sei. Und andere behaupten es aus diesem Grunde. Aber sie kommen nie zurecht miteinander, weil sie meinen, politisch sei Gesinnung. Und aber das, ist nicht das Politische.
Und was ist die politische Dimension von Religion?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne, soweit bin ich, das ist eine gute Frage. Wenn überhaupt, wenn man überhaupt davon sprechen kann, dass es ein Religionssystem gibt, ein Funktionssystem, ich habe da Zweifel so ein bisschen daran. Aber auch hier wäre, wenn man das annehmen möchte, dann wäre sozusagen, was wäre die politische Dimension? Also sagen wir so, ich glaube, sie hat ihre verloren. Mhm. Beziehungsweise in dem Augenblick, wo sich die Gesellschaft säkularisiert, brauchte die Religion eine weltliche Dimension und die sie zugeben musste, das konnte sie plötzlich nicht. Die alte Funktion war ja gewesen, Herrschaft herzustellen.
Das heißt aber, in den Ländern, wo das noch so ist, also wo es diese Säkularisierung noch nicht so stattgefunden hat, wenn es die denn noch gibt, ich müsste gerade überlegen, aber ich denke jetzt so an arabische Länder oder so, da kann ich mir noch vorstellen, dass da eben diese Herrschaft, diese Teilung auch noch stattfindet.
Ja, das ist eine schwierige Frage, Also bei Religionen bin ich mir, was diese Einteilung angeht, aber gehen wir weiter, wir könnten zu der politischen Dimension der Politik sprechen kurz noch, und da würde ich sagen, die gibt es
genau.
Nicht. Die Politik hat keine politische Dimension. Sie hat die soziale, also die Politik leistet die Unterscheidung von Macht und Gegenmacht, und sie findet sozusagen genau darin ihre politische Dimension wieder. Das heißt, etwas anderes davon abweichend. Also, ne, das heißt, die hat keine politische Dimension, weil sozusagen alles, was sie sonst versucht, sozusagen eben nur an dieser, also sie leistet eigentlich nichts anderes, als eben nur diese Differenz zu wiederherzustellen. Deshalb könnte man ja auch umgekehrt fragen, was ist eigentlich die ökonomische Dimension der Politik? Ne? Und dann würde ich sagen, die ökonomische Dimension der Politik ist sozusagen Karriere herzustellen, also Karrieren zu gewährleisten. Was ist die ökonomische Dimension der Kunst und so weiter? Aber das wollen wir jetzt, das können wir jetzt mal weglassen. Okay, aber
wenn die Politik keine politische Dimension mehr hat, woran machst du das? Also ich meine, Macht funktioniert ja trotzdem. Also ich meine, das
ja, klappt richtig, ja. Weil sie eben nichts anderes. Also du kannst es gegenwärtig an Corona, kannst du das sehen jeden Tag. Da kannst du es geht um eigentlich gar nichts mehr. Es geht nur darum, die Ordnung ist vollständig vollzogen. Sie erlassen Regeln und jetzt wird nur noch darüber nachgedacht, wie man die nächste Regel macht. Also Corona-Regeln. Ne? Sie diskutieren besinnungslos über die nächste. Also sie stellen Regeln auf.
Ach so, du verortest da kein politisches Handeln mehr, weil diese Verlässlichkeit auf Erwartung eben nicht mehr erfüllt wird.
Sie wird immer erfüllt. Und zwar, da scheitert nichts mehr. Sie wird immer erfüllt, da scheitert nichts mehr. Politiker, sie stellen Regeln auf, die sollen die Menschen sich halten. Dann stellen sie fest, nicht alle halten sich dran, also führen sie Bußgelder ein. Nachdem sie Bußgelder eingeführt haben, stellen sie aber nicht fest, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt müssen sie die nächsten Regeln machen, jetzt müssen sie Ausnahmeregeln machen, jetzt müssen sie differenzieren, jetzt müssen sie es aufteilen und es werden wieder noch mehr Regeln gemacht. Sie machen einfach nur noch mehr Regeln für irgendwas. Und irgendwann, und die Frage, was das denn noch soll, die ist überhaupt nicht mehr wichtig, sondern und schon gar nicht, dass das Ganze auf Irrtum beruhen könnte, also dass ein politischer Fehler passiert ist. Das ist völlig uninteressant, kannst du gar nicht mehr einführen, weil es wird sozusagen nur noch die nächste Regel vereinbart. Mehr nicht. So, und das geschieht sozusagen.
Aber was ist da jetzt der Unterschied zum politischen Handeln im ökonomischen System, dass es da noch ein Scheitern gibt?
Ja, genau richtig. Im Wirtschaftssystem kann die politische Dimension selber scheitern, weil das sozusagen das Scheitern an Erwartungen, an Verbindlichkeiten
ist erwartbar. Das Scheitern ist erwartbar.
Ja, und vor allen Dingen motiviert ja auch zum Weitermachen. Also es ist ja nicht nur so, dass die Erfüllung einer Erwartung zum Weitermachen motiviert, sondern auch das Scheitern. Ja, du versuchst es halt wieder.
Ja, genau.
Und dann reicht es ja, wenn es häufig genug klappt. Und häufig genug heißt nicht in der Mehrheit aller Fälle. Es reichen schon wenige Fälle.
Das heißt, wir reden aber auch von der Erwartung innerhalb des Systems und nicht von der Erwartung zum Beispiel des Bürgers auch an das politische System. Die spielen ja keine Rolle.
Die spielen eigentlich für das System keine Rolle, weil das ist nur Umweltrauschen.
Genau.
Oder also Umweltrauschen, das ist das Rauschen in den Massenmedien. Für das politische System selber, das vollzieht sich sozusagen, ja, die Vollnarkose, also die anästhetische Vollzug. Der anästhetische Vollzug, unempfindlich.
Anästhetisch.
Ja, das meine ich mit Vollnarkose. Also die.
Ach, Anästhesie. Okay, jetzt habe ich es. Ich habe an Ästhetik gedacht.
Nee, vergessen. Ja, ja. Das vollzieht sich sozusagen die nächste Regel, dann wird die nächste Regel und es werden immer wieder völlig besinnungslos Diskussionen geführt, die überhaupt nichts bringen. Aber egal. Damit werden sozusagen die Massenmedien abgefüttert und die Politiker kümmern sich dann, denn das, worüber. Das, was politisch relevant ist, das ereignet sich auf den Schreibtischen der zuständigen Entscheider. Aber was die da in ihren Akten stehen haben, die Minister und die Referenten, die Staatssekretäre, was die da diskutieren, das wissen wir überhaupt nicht. Was glaubst du, was ein Minister größtenteils macht? 95% seines Arbeitsalltags, er sitzt am Schreibtisch und liest, was in den Akten steht. Aber was steht da drin? Das wissen wir nicht. Seit Jahrzehnten werden wir nicht darüber informiert. Immer erst dann, wenn da was schief läuft, also beziehungsweise wenn da was skandalisiert werden kann. Aber sozusagen den Arbeitsalltag, davon wissen wir nichts.
Stimmt.
Also das Letzte, woraus man mitgekriegt hatte, ist, wo man herausgefunden hatte, als man da in Gorleben das Endlager da auskundschaften wollte, dass man da mit politischen Gutachten hantiert hat, um diese Entscheidung durchzusetzen. Also das war diese Regierung Albrecht da, das war der Vater von dieser Ursula von der Leyen, Daten unterschlagen haben, die Gutachten unterschlagen haben und andere Gutachten bevorzugt haben und so weiter, nur um das durchzusetzen. Es ging um die Eignung dieses
Dings da.
Gut, das passiert natürlich durch die Vernichtung von Wahrheit. Also was da im Einzelnen so passiert, das wissen wir überhaupt nicht. Da kriegen wir nichts von mit. Nur im Ausnahmefall kriegen wir es mal mit. Wenn beispielsweise die Ministerialbürokratie beschließt, einen Minister zurücktreten zu lassen, dann schummeln die irgendwas zurecht, dass man ihm dann als Versagen zurechnen kann.
Ja, genau.
Aber
es geht eben im Wesentlichen geht es um Karriere, um sonst gar nichts mehr.
Also, ja, genau. Genau. Mhm.
Ja, okay. Und, das ist auch meine Empfindung. Und das liegt aber auch daran, darüber hatten wir in der Vergangenheit schon gesprochen, das liegt aber auch daran, dass alle Rechte, die es zu erwerben gab, schon erworben sind.
Genau.
Und die Verteilung von Rechten eben nicht funktioniert und dadurch es eben auch sozusagen dieser Karrierekampf sich nur noch selbst sozusagen speist. Das heißt, wenn man so was anderes versucht, wenn man jetzt denkt, man gründet eine neue Partei und versucht dann sozusagen diese Rechte auch zu erwerben, dann scheitert man halt voraussehbar, weil man sozusagen nicht außerhalb des politischen Systems Politik machen kann.
Genau.
Das klappt nicht. Man fährt da genau dieselbe genau. hochwirksame soziale Schiene rein. Und ist dem ausgeliefert und hat dann, und das hat halt eben nichts mit den Motivationen, mit den Gefühlen, mit den Absichten und Wünschen derer zu tun, die da teilnehmen, sondern
auch die Gesinnungen.
Es hat eben nichts mehr mit Gesinnungen in dem Sinne zu tun. Sie berufen sich zwar darauf,
genau.
aber die Gesinnung spielt für das politische System überhaupt keine Rolle.
Für den Vollzug der Kommunikation selber, ne, ist die Gesinnung nichts, was die Kommunikation herstellt.
Beziehungsweise genau, also es wird immer so getan in den Massenmedien, dass das noch irgendeine Rolle spielen täte. Ja, es wird dann, also die Kommunikation in den Massenmedien, wenn sie sozusagen in der Schnittstelle zum politischen System sind, die sieht immer noch so aus, als würde das in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen, weil sie sich auf diese Kommunikation eingelassen haben, aber das tatsächliche, die tatsächliche innerhalb des Systems. Also die massenmediale Kommunikation ist ja sozusagen Umwelt für das politische System und da findet es eben nicht mehr statt.
Genau, ne? Genau. Die politische Dimension der Wissenschaft und also die politische Dimension der Politik ist, also die ist sozusagen, die Politik hat keine politische Dimension und das kann man auch anwenden auf die Wissenschaft. Was wäre sozusagen die wissenschaftliche Dimension der Wissenschaft? Und die gibt es eben auch nicht mehr, weil das auch hier etwas selber passiert. Es werden sozusagen nur eingerichtete Abläufe wie in einem Hindernisparcours abgelaufen in der Wissenschaft. die genau. Wissenschaft verliert ihre, die Wissenschaft verliert ihre wissenschaftliche Dimension, weil da gilt, ähnlich wie in der Kunst, es ist alles Wissenschaft, was Wissenschaft ist. Es muss nur irgendein, der Midas-Code, bei Peter Fuchs heißt es Midas-Code, es muss sozusagen nur irgendein Kontext hergestellt sein, der eine Referenz darüber ermöglicht, was das denn für eine Art von Kommunikation ist. Ja. Und dann kann man es ganz sofort zuordnen.
Also ein schönes Beispiel dafür gab es mal irgendwann auf Twitter, ich weiß nicht mehr genau, wer da jetzt noch involviert war, aber da war dann die Frage so nach dem Motto, ja, wenn man denn in wissenschaftlichen Journals veröffentlicht, dann ist das sozusagen, was veröffentlicht wurde, Wissenschaft.
Genau.
Ja, aber wer überprüft dann die Wissenschaftlichkeit der Journals?
Ja, das ist auch wieder Wissenschaft.
Ja, ja, aber dann ist halt die Frage so nach dem Motto, ja, was zeichnet sich denn als wissenschaftliches Journal aus? Also was macht denn ein Journal zum wissenschaftlichen Journal? Und darauf kann man keine Antwort geben, weil die sozusagen, dieser Zusammenhang beruht nicht auf irgendwelchen Kriterien, sondern der beruht lediglich darauf, dass so dieses Journal in der Wissenschaft immer schon stattgefunden hat. Genau. Oder sich sozusagen dem Referenzierungsdruck einschmiegt, der da heißt, zitiere in deiner Publikation Journals, die auch schon im wissenschaftlichen System stattfinden. So, genau. Das ist der einzige Zirkel, den es gibt, aber es gibt keine übergeordnete Wahrheit, die dafür noch irgendwie relevant wäre.
Nee, also nicht nur eine übergeordnete Wahrheit, sondern es gibt auch sozusagen keine auffindbaren Kriterien, außer denen, die ohnehin schon unter den Anführungszeichen und unter der Referenz der Wissenschaftlichkeit zirkulieren.
Genau.
Und deshalb hat die sozusagen die Wissenschaft ihre wissenschaftliche Dimension selber verloren, weil sie nichts anderes tut, als sozusagen die durch sie eingerichteten Abläufe, die durch sie selbst eingerichteten Abläufe sozusagen immer nur wie so ein Hürdenlauf abzuarbeiten, und wenn du am Ende angekommen bist, fängst du von vorne wieder an.
Okay.
Und dasselbe findest du in der Kunst auch. Die Kunst hat keine künstlerischen Probleme mehr. Warum nicht? Weil im Prinzip alle künstlerischen Probleme gelöst sind oder lösbar sind. Denn was auch immer man sich als künstlerisches Problem aufgeben möchte oder aufgeben lassen möchte, es geht eigentlich. Wenn nur der Midas-Code greift, ne? Also wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, dann kann man das eben nicht feststellen. So einfach, dass das eine künstlerische Aktion ist. Ich müsste nur von einem Kulturamt anlässlich eines Kunstfestivals dafür ein Fördermittel bekommen. Dann gehe ich mit meinem Hund spazieren und dann hast du, oh, guck mal, das ist eine künstlerische Aktion. Ich müsste dann es nur unter diesen Bedingungen als künstlerische Aktion ankündigen können. Wupp, schon kann es heißen, Klaus Kusanowski geht mit seinem Hund spazieren, eine künstlerische Aktion.
Aber gut, jetzt sind wir ein bisschen weg vom Thema. Weil was hat das jetzt Ganze, also jetzt sind wir ein bisschen auf Gesinnungsgemeinschaften und auch das politische Handeln an sich, was wir da jetzt darunter verstehen, eingegangen. Aber was hat es jetzt mit Faszinationsgemeinschaften auf sich?
Ja, und jetzt ist ja die Schwierigkeit, also das politische Handeln. Politisches Handeln ist also Erwartung und Erfüllung von Verbindlichkeiten. Und wir nehmen die verschärfte Problemlage, nämlich, dass das sehr leicht auch zurückgewiesen werden kann. Also mein Ansinnen an dich, wollen wir zusammen einen Podcast machen oder andersrum du an mich. Ne? Klaus, wollen wir einen Podcast machen? Das kann ich ganz leicht an, weil wir haben eigentlich nichts Wichtiges miteinander zu besprechen. So ist das.
Ja.
Das ist die verschärfte Problemsituation. Versuch dir vorzustellen, Julia, der Gedanke kam mir gestern oder vorgestern. Stell dir vor, Julia, du würdest anfangen, also stell dir vor, wie würdest du anfangen, über Gesellschaft nachzudenken, wenn Folgendes passieren würde? Du würdest also anfangen, dich auf dein Sofa zu setzen und zu häkeln. Ganz normal. Und das ist nichts Besonderes. Man kann nicht behaupten, dass du da irgendwelche Gesinnungen, mitverbindest und du willst auch nicht mit anderen darüber reden und du willst auch da niemandem was zeigen und so, du willst dich auch nicht vor eine Kamera, sondern setzt dich einfach nur hin und fängst an zu häkeln. Und jetzt auf einmal entsteht eine gesellschaftliche Beobachtung, die dir auf einmal feststellt, also das ist nichts Besonderes, was du da tust, und du stellst auf einmal fest, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende tun das auch. Also die setzen sich also plötzlich auf ihr Sofa und fangen an zu häkeln.
Ja.
Und zwar grundlos, nutzlos, zwecklos. Also irgendwann wird man sich schon fragen, also was es denn soll. Und irgendwann müssen ja die Leute, und dann kannst du natürlich in dem Augenblick, wo du jetzt darüber Auskunft geben kannst, also sagen wir, wenn dir dann ein Mikrofon entgegengehalten wird, dann sage ich, ja, ich interessiere mich für Farben, ich interessiere mich für Wolle, du kannst auf einmal ganz viel darüber reden.
Ja. Also
über Wolle, über Farben, über Häkelmuster, über Knoten, bla 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 bla. Mhm. Aber das Phänomen ist ja nicht eigentlich das. Das ist ja nicht eigentlich interessant, sondern dass es auf einmal Hunderttausende oder vielleicht sogar eine Milliarde Menschen gleichzeitig auch tun. Also die anfangen zu häkeln. Mhm. Und da wirst du sagen, das ist doch ein unrealistischer Vergleich. Sowas gibt's doch gar nicht. Antwort, da würde ich sagen, nö. Es gibt's eben nicht sehr wohl.
Wieso soll das unrealistisch sein?
Naja, weil das macht erstmal keiner. Also massenweise setzen sich nicht die Leute irgendwie hin und tun etwas, von dem sie eigentlich gar nicht wissen.
Ich kann das zwar nicht beobachten, aber ich sag ich mal alleine, also beim Stricken würde ich zum Beispiel in Deutschland sagen, also beim Stricken, weil das populärer ist als Häkeln, aber da würde ich schon davon ausgehen, dass das in die Tausend
sind. Nee, ich rede nur von dem charakteristischen Merkmal, dass du grundlos, nutzlos, zwecklos irgendwelche Dinge tust. So, ob das in deinem Fall, es könnte Häkeln sein, es könnte aber auch irgendwas anderes sein. Und alle tun dasselbe, nämlich Häkeln, das machen eine Milliarde Menschen nicht. Also es setzen sich nicht eine Milliarde Menschen hin und tun grundlos, nutzlos, zwecklos, ohne verabredet zu sein.
Du meinst in dem Moment, wo zum Beispiel schon jemand loslegt und das Zeug bei Instagram reinstellt und verkauft?
Nee, ich rede nicht von Häkeln, sondern ich rede von einem Handeln. Ich rede nicht vom Häkeln, also Häkeln ist nur eine Möglichkeit, die sich als grundlos, nutzlos, zwecklos erweist.
Ja.
Und die trotzdem geschieht. Und man könnte ja nun vermuten, so etwas tun im Laufe, sagen wir, von 10 Jahren eine Milliarde Menschen nicht.
Nee.
Oder so etwas, oder würde ich sagen, doch, nämlich Social Media. Social Media ist nämlich genauso grundlos, nutzlos, zwecklos. Alle tun dasselbe, indem sie einen Computer einschalten und anfangen, grundlos, nutzlos, zwecklos sich mitzuteilen. Mhm. Sie häkeln nicht, darauf will ich hinaus. Also dann würde ich sagen, jetzt kann man sich darüber irritieren, was sie denn sagen, aber das kannst du nicht mehr herausfinden, weil es wird jeder so viel sagt und es ist so viel. Es gibt eine Milliarde Publizisten. Also die Menge der Publizisten hat sich mal eben, ich weiß jetzt nicht, wievielfache vermehrt, aber auf einmal sind es eine Milliarde oder vielleicht sind es inzwischen 2 Milliarden, ich weiß es nicht, aber es sind doch ziemlich viele. Und jetzt kannst du nicht mehr sagen, dieses Phänomen. Also nicht, was sie sagen, sondern dieses Phänomen, dass sie unaufgefordert, ungerufen, unbestellt sich mitteilen. Mhm. Und jetzt kann ich nicht davon reden, dass man damit irgendetwas durchsetzen könnte, weil das hat sich schon durchgesetzt. Also genau das, dieses Tun nämlich. Stell dir vor, die Leute setzen sich alle hin und fangen an zu häkeln. Das ist völlig unrealistisch, macht keiner. Aber stell dir vor, die Leute fangen an, einen Computer einzuschalten und sich mitzuteilen. Das machen sie alle.
Ja, das stimmt.
Und jetzt kannst du nicht danach fragen, was sie denn mitteilen, weil das kriegst du nicht mehr sortiert, weil jeder sagt was anderes. Mhm. Jeder sagt in jeder Sekunde irgendwas anderes. Also musst du nach was anderem fragen. Und dann frage ich selber nach Gesellschaft. Und das, was Gesellschaft, kann es sein, dass da die Gesellschaft sozusagen ja etwas Neues zustande bringt, wo sie auf der Basis ihrer Programme, ihrer Selbstbeschreibungen, ihrer entwickelten Codes, ihrer entwickelten Ordnungen keine sehr verlässliche Antwort liefern kann. Also das sozusagen...
Dass klar ist, warum und wieso. Wenn es verlässlich wäre, wüsste man wieso.
Ja, genau. Dann wäre das nicht so, dann kämen wir nicht so dazu zu sagen, das ist grundlos, nutzlos, zwecklos, aber genau das ist es. Es ist sozusagen aus der allgemeinen Überflussproduktion der Gesellschaft entstanden. Mhm. Aber es ist sozusagen auf die Strukturen des Entstehens nicht vollständig rückführbar. Diese Überfluss.
Und das macht die Faszination aus.
Also, das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Das glaube ich ganz genau, dass das die Faszination ausmacht. Man muss sich ja wirklich fragen, warum dieser ganze Hass, der da produziert wird, ganze Quatsch, der da produziert wird. Du siehst, wir hatten uns gerade noch unterhalten, bevor wir die Aufnahme eingeschaltet haben, diese Technik, das klappt ständig nicht. Mhm. Ja. Also warum macht man denn überhaupt weiter? Also oder diese ganzen Entmutigungen, also es muss ja nicht gerade der Hass sein oder es müssen ja gar nicht die Beleidigungen sein. Es sind doch diese vielen Entmutigungen, die du da...
Ich werde regelmäßig da entmutigt, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich lese immer das Gleiche.
Ja. Oder also, der viele, die sich darüber diese Dickpics bekommen. Ja, ich weiß auch immer, das soll. Ich weiß es ja auch nicht, aber das ist im Grunde genommen, wenn ich das lese, immer wieder, die sich darüber empören. Ich würde sagen, das ist genauso schwachsinnig wie alles andere. Also nicht, dass mir das gefällt. Ich will das nicht. Nee. Aber man könnte sich ja fragen, was soll es denn eigentlich, nicht wahr? Und die Leute machen immer weiter. Also wenn sagen, wenn es doch einen Grund hätte, wenn es einen Nutzen hätte, wenn es so wäre, dann kümmere dich doch um den Grund, den Nutzen und den Zweck, den du verfolgst. Aber das tun sie nicht, sondern sie empören sich dann über irgendwelchen Quatsch und machen weiter, statt damit aufzuhören. Und dann würde ich schon sagen, was ist da eigentlich die politische Dimension des Gelingens? Also, ne? Das ist die Faszination. Also die Faszination für einen Zauberkasten, der irgendwie funktioniert. Und niemand, also ne, sozusagen die, es funktioniert, es läuft einfach. Unbestellt, ungerufen, nicht genehmigt, nicht beauftragt. Und das trotz aller Enttäuschungen, trotz allen Schwachsinns, trotz aller Gefährdungen, die ja teilweise auch damit verbunden sind, beispielsweise, dass die Leute schon über die Straße laufen, gar nicht mehr auf den Straßenverkehr achten, mit ihrem Smartphone da, ne? Trotz aller Gefährdungen, trotz aller Bedenken, trotz aller Irritationen, trotz aller Ängste, die sich daran knüpfen, es geht immer weiter. Es hört nicht auf. Und dann würde ich schon sagen, die politische Dimension ist hier Faszination. Nämlich die Faszination für ein Gelingen, von dem man doch relativ schnell feststellen kann, dass das nicht gelingen muss. Das muss nicht gelingen. Das kannst du ja so ganz einfach dadurch überprüfen, dass wenn du heute jetzt dich nicht gemeldet hättest, wir hatten uns verabredet, aber hättest du dich nicht gemeldet, dann hättest du dich nicht gemeldet. Ja, dann wäre es nur mir aufgefallen. Also mir wäre es aufgefallen, aber sonst keinem. Also kein Chef wäre es aufgefallen, keinem Nachbarn. Mir wäre es halt aufgefallen. Also und dann hätte ich gedacht, naja gut, dann eben nicht. Und wenn du dann noch dich gemeldet hättest, heute nicht, weil, ja dann eben nicht, so war es letzte Woche. Dann nicht, weil es kann ja auch unterbleiben. Und wir stellen also fest, dass sozusagen die Kontingenz unseres Handelns auf andere Weise fest. Wir erkennen jetzt sozusagen ganz radikal die Nichtnotwendigkeit. Wir sind durch nichts dazu genötigt, das kann man nicht einfach behaupten, dass wir dazu genötigt wären. Das kann man nicht mehr sagen. Also und dann gibt es ja immer noch Leute, die versuchen es, indem sie über Twitter mitteilen, sagen, Kommunikation sei ein menschliches Bedürfnis. Und da fragt man sich ja, dann, wenn das doch so ist, dann red doch mit deinem Nachbarn. Aber das könnte dann sein. Ja, plötzlich können sie feststellen, das geht nicht mehr, weil die Tür ist ja abgeschlossen und ich kenne den ja auch gar nicht mehr. Aber sie versuchen nun eine Rechtfertigung herzustellen, weshalb die denn Twitter benutzen und sagen, das sei ein Bedürfnis. Sie sagen, nee, jetzt nicht mehr. Also das ist
aber dieser Gedanke, das sei ein Bedürfnis, also das ist aber auch schwierig, sozusagen, argumentativ. Also worauf ich hinaus will, ich habe das gemerkt, als ich nach der Anfangszeit, wo wir wirklich alle zu Hause waren und quasi nur noch so eine Rumpfbereitschaft im Büro war, die tatsächlich sich noch um irgendwelche Maschinen kümmern musste, und man dann nach einer Weile irgendwann anfing, wieder sich zu treffen, weil es irgendwelche Notwendigkeiten gab. Und dann hat man auf einmal mit jedem, der einem über den Weg gelaufen ist, kurz gesprochen. Das war vorher nicht üblich. Vorher hat man auf einmal da gestanden und dann hatte man einen Kollegen, den hat man wirklich seit Monaten irgendwie mal wieder gesehen. Und dann gab es einen Redebedarf. Und dann hat man sich auf einmal, und das war nicht zwangsläufig da auf einer persönlichen Ebene, die man vorher irgendwie hatte oder so, sondern es war einfach so ein, ja, wie siehst du jetzt die Welt? So, was ist jetzt hier eigentlich los? So, und dann fing das an und dann ist einem das aber auch dann aufgefallen, also mir ist es dann auch aufgefallen und man hat sich dann gefragt, weil das war dann auch so ganz schwer, sich dann auch wieder zu lösen und weiterzulaufen. Also wirklich, also ich bin dann durch die Werkstatt gelaufen und während ich sozusagen von A nach B, von meinem Labor wieder an meinem Arbeitsplatz im Büro gegangen bin, bin ich 5 Leuten begegnet und man ist jedes Mal stehen geblieben und hat sich mit dem unterhalten und das war dann auffällig und dachte mir so, mein Gott, bist du jetzt schon so isoliert? Ist es jetzt so weit? Ja, drehst du jetzt langsam durch? Wirst du jetzt zum nervigen Kollegen, der irgendwie alle anderen nur aufhält? Und dann hat man sich aber mit manchen dann auch wieder darüber unterhalten und hat dann festgestellt, nee, das geht allen so.
Ja, ja.
Also man ist da jetzt nicht irgendwie ein Spezialfall, der auf einmal so redebedürftig ist, sondern irgendwas ist jetzt, dass die Leute sich unterhalten. Und da wenn man solche Beobachtungen macht, dann kommt man schon auf den Gedanken zu sagen, naja, wenn es denn doch keine Rolle spielt, welcher Kollege mir begegnet, sondern einfach nur, dass einer da ist, der mir entgegenkommt, dann kann man sich ja schon fragen, ist das vielleicht tatsächlich ein Bedürfnis?
Kann ja sein, aber das ist dann selbst durch Kommunikation schon zustande gekommen. Also es ist dann nicht das Bedürfnis, das die Kommunikation in Gang bringt, sondern im Gegenteil, andersherum, es ist die Tatsache, dass sozusagen die Übereinschließungsmilieu, also in dem Fall also Unternehmen, also sozusagen so eine Art Gefangenschaft entstanden ist, werden sozusagen genau diese Organisationsbedingungen reflektiert. Und die bringen dich dann dazu, sehr wohl zu sagen, weil es ist ja nun auch sehr langweilig, der Ablauf deiner Arbeit. Das ist unter, und du sitzt ganz alleine in der Regel. In der Reine sitzt du alleine vor einem Bildschirm und tust irgendwas.
Ja, genau.
So, das tut alle anderen auch. Du bist zwar, weiß ich nicht, in der Technik der Abteilung, der nächste ist in der Buchhaltung.
Ja, es gibt schon ein paar Berufe, also gerade die technischen Projektleiter und die Projektleiter, die sitzen den ganzen Tag in Meetings. Also die reden den ganzen Tag.
Ja, aber auch dann haben sie einen Laptop dabei und haben das auch schon aufgeklappt. Also wahrnehmungsmäßig werden wir doch, also wir werden durch unsere Tätigkeit doch in unserer Wahrnehmungsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt. Wir sind Wahrnehmungs-, ich würde wirklich behaupten, wir sind Wahrnehmungskrüppel. Also Krüppel, also unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten sind sehr verkrüppelt. Das kriegen wir schon durch Schule beigebracht. Also wir sind wahrnehmungsmäßig extrem unterfordert, haben im Gegenzug dazu ein hochdifferenziertes Selbstreflexionsvermögen.
Okay, also.
Aber, ja. Ich würde sagen, also ich glaube, dass wir sozusagen unter Wahrnehmungs
Art,
ja, genau, also wir, sozusagen es erzeugt automatisch diese Art der Einschließungsmilieus, erzeugen Wahrnehmungsstimulation. Und dann bist du auch bereit, auf einmal mit jedem zu reden oder so, weil du, ja, weil sich das als Alternative anbietet zu der Isolierung oder zu der Beschränkung von Wahrnehmungsmöglichkeiten. Aber Kommunikation ist kein Bedürfnis von Menschen, nein, nein. Denn wenn es so wäre, dann könnten wir sozusagen, dann bräuchten wir darüber nicht reden. Ne? Also mein Hund beispielsweise, wenn ich weiß nicht, ob mein Hund sich an Kommunikation beteiligen kann, das weiß ich nicht genau. Ich will aber sagen, wenn er es könnte, dann wäre das tatsächlich für ihn ein Bedürfnis. Und darüber braucht er eben, weil er es dann sofort erfüllt kriegt, auch nicht weiter nachzudenken. Er tut es auch nicht. Also er denkt nicht drüber nach, er kann auch nicht drüber nachdenken, weil das Bedürfnis sozusagen immer schon erfüllt ist, wenn es denn so wäre. Und dann gibt es für ihn da nichts, sich darüber zu wundern, weshalb ich auch mit meinem Hund dann nicht reden kann. Also weil da ist nichts. Also wenn es denn ein Bedürfnis wäre und es ist immer schon erfüllt, dann... Also wenn man das Kommunikation nennen möchte, dass unser Hund bescheuert, er liegt hinten und vorne auf der Straße hört er dann, dass da irgendwelche Leute über die Straße gehen, dann rennt er wie bekloppt dahin zum Tor und kläfft bescheuert los. Ob man das Kommunikation nennen möchte oder nicht, von mir aus sagen wir wenn, dann macht das eben einfach sofort. Also er rennt zum Tor hin und wie bescheuert verkläfft er die Leute, wenn die da mit dem Hund hergehen. Wenn das denn so wäre, er folgt sozusagen seinen unmittelbaren Bedürfnissen, nämlich losrennen und kläffen, ja, dann fertig. Wo Unmittelbarkeit stattfindet, da gibt es sozusagen keine Differenz oder keinen Grund, sich über Differenzen zu verwundern. Und da passiert dann eben nicht viel außer dem sofortigen Vollzug von allem und jedem. Und deshalb glaube ich nicht, dass mein Hund.
Aber kannst du das nochmal abgrenzen? Kannst du das nochmal abgrenzen zu meinetwegen Essen?
Ja, also das ist es eben. Das ist ja genau das, was wir meinen. Wir haben immer so ein Realitätsverständnis. Das kommt durch diesen Materialismus, dass wir ein Realitätsverständnis haben, dass man es müsse Gesellschaft oder überhaupt Realität bemerken. Also müsse irgendwo anfangen. Man müsse mit etwas anfangen können. Und die eine der durchaus intelligentesten Antworten von in dem Materialismus bei Marx, also nicht nur bei Marx, sondern auch bei Feuerbach und so, das war schon die Idee, dass Menschen anfangen zu arbeiten. Also dass das irgendwo mit anfängt. Also weil du sozusagen unmittelbare Lebensbedürfnisse hast, so ist ja die Idee. Du hast Essen, du hast Durst, du brauchst Schutz vor Wetter. Und so etwas Schutz, das wird ja bis heute von dieser anthropologistischen Soziologie akzeptiert. Damit fängt Gesellschaft, also die Gesellschaft würde mit Tieren anfangen, die sich um ihr Leben kümmern. Und damit fängt sie eben nicht an. Die Gesellschaft fängt eben nicht mit Tieren an, die sich um ihre Bedürfnisse kümmern, denn dann wären sie nur Tiere. Die Gesellschaft fängt mit der Verwunderung über das Gelingen an. Das muss nämlich nicht gelingen, denn das ist ja so, das ist ja der Grund, weshalb dann mein Hund, wenn der nichts zu fressen findet, Ja, dann findet er nichts zu fressen. So, und dann findet er halt nichts. Und wenn er nie etwas findet, dann verhungert er eben. Und das ist mit Menschen nicht so. Menschen, wenn sie nichts zu essen finden, dann ist nicht so, dass die jetzt hilflos sind und dann verhungern müssen. Sondern es gelingt entweder die Suche nach Ressourcen oder eben auch nicht. Aber in beiden Fällen, also wo es gelingt oder wo es nicht gelingt, bleibt für die Menschen immer noch etwas übrig. Nämlich dann, wenn du nichts findest, also wenn das Überleben nicht garantiert werden kann, eben das Leiden darunter. Oder wie in unserem Fall, so ist es in vielen Ländern in der dritten Welt, die leiden dann darunter. Und wir in der Wohlstandsgesellschaft, bei uns gelingt es immer. Aber wir hören auf, uns dann darüber zu wundern. Obwohl wir eigentlich, also das ist immer noch gelingt, obwohl wir mehr als nur einen Grund und mehr als nur einen wichtigen Grund hätten, das zu tun. Aber genau das gelingt dann eben nicht. Also die Verwunderung darüber, dass es gelingt. Das heißt sozusagen, so kommen wir dazu, dass wir zwar nicht leiden, also wir leiden eigentlich, doch, wir leiden in den Wohlstandsgesellschaften auch, aber wir leiden nicht unter einem Mangel an Nahrung und wir leiden auch so, sondern wir leiden eigentlich darunter, dass wir aufgehört haben, uns zu wundern. Und sozusagen dieser Anfall von Müll, mit dem wir jeden Tag zu tun haben, sozusagen damit nicht zurechtkommen, weil wir meinen, es müsste doch irgendwie an den anderen liegen. Ich will damit sagen, also wir haben so ein materialistisches Realitätsverständnis, das davon ausgeht, dass Menschen sozusagen anfangen, dadurch, dass sie handeln, Kommunikation in Gang zu bringen. Und das ist nicht so, sondern es ist die Kommunikation selber, die Menschen dazu ermutigt, so oder so zu handeln oder auch anders oder eben auch nicht mitzumachen. Also sprich, das Gespräch zu verweigern oder dem aus dem Wege zu gehen. Mhm. Also Kommunikation führt dazu, dass du sprechen oder handeln willst oder eben auch nicht handeln willst, beziehungsweise es liegt zurück. Oder mit bestimmten Menschen ja, aber mit bestimmten Menschen nicht. Und da bist du eben nicht am Anfang ein Tier.
Okay.
Also das ist so da das Problem. Also die Anthropologie, unsere ganze Anthropologie beginnt damit, dass Menschen am Anfang Tiere sind. Und das ist nicht so. Menschen sind am Anfang keine Tiere. Menschen sind am Anfang eben nur Menschen.
Verstehe. Okay.
Ne? Und deshalb kommt sozusagen eine anthropologistische Soziologie nie dazu, sozusagen das Soziale des Gelegens selbst zu problematisieren, sondern sie kommen immer dazu, das Menschliche des sozialen Gelingens zu problematisieren, aber das ist nicht menschlich. Mhm. Das soziale Gelingen, das ist nicht menschlich. Das ist eben.
Das ist nicht menschgemacht.
Das ist, ja, also es kann auf die Rücksichten, die Menschen fordern, nicht immer verzichten, Rücksichtnahmen, aber das heißt nicht, dass es deshalb menschlich ist. Also und zurück, und weil wir sozusagen auch ja nicht nur eine anthropologistische Soziologie haben, sondern wir haben ja auch genau dieses Wissens, hat sich auch, diese Wissensannahme hat sich auch trivialisiert, die ist ja in der Gesellschaft weit verbreitet.
Ja.
Deshalb kommen ja auch Leute dazu zu sagen, Kommunikation sei ein Bedürfnis. Und auf einmal wissen sie nicht, wie es denn kommen konnte, dass sie mit niemandem haben, mit dem sie reden können und deshalb bereit sind, sich mit allem Quatsch einzulassen. Das hat sich auch trivialisiert. Und jetzt, spätestens mit Social Media, gehen doch die Ausreden aus, die man erfinden kann, um sozusagen sich einem anderen Realitätsverständnis zu verweigern. Mhm. Das wird immer schwieriger. Die Soziologen halten es durch, das können sie, weil sie sozusagen sich dann mit sich, die können das sehr gut, weil sie dann sagen, wir müssen ja doch nur miteinander reden und dann eben sozusagen ihren Midas-Code einfach sich überlassen.
Ja.
Und dann klappt das eben immer. Künstler müssen das auch nicht. Wissenschaft überhaupt muss das nicht. Und ich würde sagen, die Decke der Ausreden wird immer dünner. Jetzt müssen wir schon irgendwann sagen, also spätestens dann, wenn du jetzt sozusagen dein Mikrofon einschaltest, deinen Twitter-Account wählst, spätestens wenn du dein Facebook, wenn du Instagram, jetzt gibt es TikTok und all das, hatten sie gestern im Fernsehen gebracht, das wusste ich nicht, da gibt es irgend so ein paar Nonnen in der Schweiz. Ja, da irgend so ein Nonnenkloster in der Schweiz, die haben angefangen, TikTok da sich da zu inszenieren, haben da so Sketche und haben so ein bisschen sich über sich selber lustig gemacht und sind auf TikTok da irgendwo berühmt geworden. Mhm. Ich habe es nur im Fernsehen gesehen gestern.
Das hast du im Fernsehen gesehen.
Ist schon bescheuert, oder?
Ist schon ziemlich bescheuert.
Ja, ja. Wenn erstmal Internet erfunden sein wird, dann werden die Leute sich sehr wundern über unsere Gespräche. Das ist schon richtig. Ja, ja. Die Decke der Ausreden wird dünn. Und ich würde sagen, ja, am besten ist, einen Anfang könnte man finden, wenn man sagt, also es lasst keine Ausrede mehr. Jetzt fangen wir mal an, uns über das zu wundern, was wir hier eigentlich tun. Und jetzt kann die Antwort nicht lauten, ich weiß es schon. Sondern es lautet erstmal die Standardantwort.
Irtumskommunikation.
Genau, jetzt sind wir aber schon zum Schluss für heute, oder?
Ja, wir sind eigentlich schon drüber. Aber ich wollte das jetzt noch, das wollte ich jetzt noch wissen. Okay, also jetzt sind wir schon bei Irrtumskommunikation und wir haben sozusagen nur noch die Faszinationsgemeinschaft in Form von den random Leuten auf Social Media sozusagen, die sich damit auseinandersetzen. Das heißt, das politische Handeln ist sozusagen noch keine, also die Faszination hat aber sozusagen noch kein politisches Handeln in dem Sinne, dass es Erwartungen gibt, die erfüllt werden.
Ja, richtig. Also genau. Also die Verbindlichkeit fehlt.
Genau, die Verbindlichkeit fehlt.
Genau. Und das ist eben die Frage, was könnte man sozusagen jetzt sozusagen und dann, also wie könnte man, also wenn man eben, wie, und jetzt die interessante Frage, die ich mir stelle, ist, wie können Verbindlichkeiten hergestellt werden, wenn man eben, ja, weil die Ausreden wegfallen, zugibt, jetzt einfach billig zugeben kann und sagen, nö, wir müssen eigentlich. Du kannst ganz einfach ein verbindliches Ansinnen, das ich an dich habe, ganz einfach, ich kann es ja nicht einmal stellen, warum auch? Also nicht nur ganz einfach könntest du meinem Ansinnen aus dem Wege gehen, sondern ich komme nicht einmal dazu, an dich eine Verbindlichkeit zu richten. Warum auch? Weil da ist ja nichts.
Nee.
Weil da ist nichts. Ne? Genau. So. Also das heißt, also wie kann man die Herstellung von Verbindlichkeit beobachten, wenn nicht so einfach ist, wie sie zu vernachlässigen, beziehungsweise aus dem Wege zu gehen. Also es ist sehr, sehr einfach.
Darüber können wir doch jetzt erstmal nachdenken.
Ja, Klaus. Ja, machen wir für heute mal Schluss. Aber dann müssten wir nochmal einen vierten Teil zum Thema Irrtumskommunikation. Und die Frage wäre dann beim nächsten Mal, also wie kann man sich dann politisches Handeln vorstellen? Wie können Verbindlichkeiten zustande kommen, wenn genau Verbindlichkeiten am wenigsten eine Chance hätten?
Vielleicht haben ja unsere Hörer eine Idee.
Ja.
Also dann.
Ja gut, für heute erstmal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.